Ich bin die Ari, Dungeon Mistress und Produzentin des Rolling Madness Podcasts. Außerdem bin ich eine Gründerin vom Narcissus Podcast, einer Plattform für mehr Sichtbarkeit in von Frauen in der Nerdwelt. Ich begrüße euch herzlichst zum Panel. Mein erstes Mal als Dungeon Master oder Mistress, wie auch immer. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, meine allererste Spielrunde, sie war chaotisch, wild und wunderschön. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir fangen gleich mal an mit der Dame in der Runde, Jasmin. Möchtest du dich kurz vorstellen und gleich kurz auch einleiten, wann dein erstes Mal war? Als Dungeon.
Also ich störe mal ein bisschen uns beide vor, uns und beide vom YouTube-Kanal. Ich bin Scrapper und über Zeitspielerin und wollte nie DMen. Und irgendwann hat es mir aber doch in den Fingern gejuckt und dann war es Papa Moritz.
Ich habe jetzt gerade noch geschaut, meine Memoaren, 15 Jahre ist glaube ich schon, was ich spiele, DM seit 2016, bin mir nicht ganz sicher, was mein erstes Mal war, also ich bin schon lange zurück, aber ich weiß, es war ein Chaos und ich war super nervös und es war auf jeden Fall die D&D 5.
Ja, ich bin Herbert von Athenais Siegel. Ich spiele seit über 30 Jahren bei dem Paper. Spielleiter, glaube ich, vor 25 Jahren das erste Mal. Ja, man hat sich halt irgendwann darüber getraut, weil es mir andere getan hat. Dann halt.
Ja, hallo, mein Name ist Martin Sereinig, komme vom Riut, Rollenspiel Innsbruck und Tirol. Ich bin dort auch mein Stellvertreter mittlerweile und ich liege quasi in der Mitte. Also ich bin so lang wie die erfahrenen Herren, aber auch nicht so kurz. Also mein erstes Mal DMing war 2020 im Herbst. Und wer sich zurückerinnern kann, ja, ich bin ein Pen and Paper Corona-Opfer. deswegen quasi ja die Daten so genau. 18. März, Lockdown 2020. 21. März, Anruf von einem Kumpel. Hey Martin, du hast ja immer gesagt, du musst D&D mitspielen. Ich plan da was. 25. März, erste D&D-Runde als Spieler. Ich habe es gekonnt, ich bin in der Softwareentwicklung, bin schon länger in dem Nerd-Level unterwegs, man kennt es. Man hat es nie getan, weil es nicht gepasst hat. Und September 2020, erstes Mal leiten, weil ich mir gedacht habe, so, ich rede so gern und man hat viel zu wenig Spotlight als Spieler. Ich muss da leiten. Das erste Mal war dann Lost Minds of Vandelva. Erste Kampagne. Und mittlerweile Spieler, Spielleiter. Und seitdem ich in Tirol bin, jetzt 2023, habe ich auch über den Tellerrand rausgeschaut und habe herausgefunden, es gibt andere Regelwerke auch noch. Krass. Und jetzt Cthulhu, Dread, D&D, Mausritter sind so meine Regelwerke.
Ja, Alexander Putzendoppler, ich bin leider nicht so cool, ich habe weder einen YouTube-Channel noch einen Podcast, ich habe nur ein Büro, IPA, Ihr Bankanwalt. Die Rechtsvertretung, Advokatur hat natürlich tatsächlich auch sehr, sehr viel mit Improvisation, Theater, möchte ich jetzt nicht sagen, und natürlich Rollenspiel zu tun, dementsprechend passt das ganz gut. Ich habe es versucht im Kopf nachzurechnen, ich kann es leider nicht so gut. Es müssten jetzt tatsächlich 32 Jahre sein, die ich Pen & Paper spiele. Begonnen tatsächlich als Spieler mit knapp 8 Jahren, das weiß ich noch. AD&D, zweite Edition auf Deutsch. Und das erste Mal leiten war DSA, zweite Edition noch. Und mittlerweile natürlich 1000 Milliarden Systeme dazugekommen, nicht gespielt, gelesen, voller Begeisterung. Es kommt halt einfach ein bisschen zu kurz. Aber wann ich genau das erste Mal gelitten habe, weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Last but not least. Tja, also ich habe den Podcast näher in der Runde auch, wobei wir könnten uns streiten. Grundsätzlich, ich habe mein erstes Mal Rollenspielerlebnis gehabt ich habe jetzt mein 40-jähriges Jahr, um es sehr einfach zu machen, mit DSA 1. und haben dann relativ schnell alles probiert. Shadowrun, Traveller. Traveller war das erste Science-Fiction-Rollenspiel, was ich gehabt habe, bis hin zu ein Regal voller unmöglicher Systeme, die es heutzutage gar nicht mehr gibt, beziehungsweise wo man nicht einmal gewusst hatte, dass so etwas existieren kann. Neben Podcast habe ich noch geleitet, ungefähr seit 35 Jahren, mit Abstrichen, und wir haben aber eine runde Tabletop gespielt wie Battle.ech und so weiter, was auch viele Leute nicht mehr kennen. Also ja, ein bisschen habe ich halt mit dem zu tun, aber nur ganz wenig. Einen YouTube-Kanal habe ich auch.
Ja, ich bin nicht so fancy.
Was war denn das Schwerste an der allerersten Runde? Ich glaube, du hast es noch am frischesten.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich im Flo dann geschrieben habe, es war viel.
Kannst du dich auch noch erinnern? Das war nicht so
nie geteilt. Ja, genau. Also ich habe einfach ganz, ganz stark in Erinnerung, dass es einfach so viel gleichzeitig ist. Okay, ich merke, der schafft mir Probleme, ich kriege den wieder rein. Okay, die machen, wo ich das mit der Story machen, passt das insgesamt Konzept, ich will eine Idee nicht zerstören, aber zerstört es dann die Story? Die haben gerade, die muss ich irgendwie jetzt immer bremsen, weil er, also es war einfach viel. Und ich war danach komplett fertig. Und habe ein, zwei Tage gebraucht, um das mental zu verarbeiten. Das Gehirn, die am längsten waren. Von
DM,
wer kann sich noch erinnern?
Ja, wir sind schon, werden auch mal aufnehmen. Ich habe die Kamera
besser, nicht. Meine erste Spielersession. Das war eine 3-Stunden-Beschäftigung damals im Gymnasium.
Kannst du, das ist gerade
als Spielleiter, keine Ahnung, das war auf jeden Fall GSA 2 oder 3. Ich glaube, irgendwo in der Übergangszeit. Und ja, man hat einfach viel mit vorbereitet und so weiter. Die meisten Abenteuer damals waren halt on the book sozusagen. Sprich, Abenteuer lesen, durcharbeiten. Und wer alte DSA 2 Abenteuer kennt,
ja,
da ist wenig vorbereitet, die Grundrisspläne stimmen mit dem Text nicht überein, verzweifelt es daran einfach. Ja.
Lampenfieber. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet. Wie war das bei euch?
Also vielleicht haben Sie zum Thema vorbereiten, das war wahrscheinlich das, was mir aktuell noch am meisten im Gedächtnis bleibt, für Lampenfieber dazu. Wie gesagt, ich bin in der Softwareentwicklung, also war da zu dem Zeitpunkt in der Forschung tätig, bin akribisch, was Forschen angeht, und plötzlich hat sich das in das Rollenspiel vorbereitet niedergeschlagen. Ich habe unzählige doppelte, dreifache Zeiten vorbereitet, als ich Spiel geleitet. Also,
oh ja.
Ich glaube, meine erste Session, 4 Stunden Spielleitung, hat einen Vollzeit-Wochenjob Vorbereitung sicher 40 Stunden vorbereitet. Maps, jeden Token, jeden NPC, Hintergrundgeschichten, das war unglaublich. Und am Ende dann gespielt, volles Lampenfieber, wirklich. Und so viel von dem Pack nie benutzt, wird angegriffen. Das hat sich sehr, sehr rechts abgebogen. Alles umsonst.
Ja, dann kann ich mich auch erinnern, bei mir war das genauso. Ich habe, glaube ich, das erste Mal natürlich als Spielerin, habe ich schon länger Erfahrung gehabt und war dann so, okay, wir machen sowieso nie das, was der DM sagt. Also versuche ich so viel wie möglich abzudenken, was die Spielerinnen eventuell machen könnten, sodass ich, glaube ich, auch 10 Stunden an Material für eine Session hatte. Also ja, bezüglich Material sammeln, glaube ich, sind wir uns alle einig, das machen wir sowieso mehr als genug. Was wir dann wirklich verwenden, ist so eine andere Sache. Wir gehen weiter zu verrücktestes oder schiefgegangenstes Erlebnis. Wer hat da eine?
Meistens schief gehen tun die Kalenderplanungen.
Oh ja.
Ja.
Ich glaube, das
viel Nicken. Ich spiele leider.
Oder anders gesagt, wenn Spieler von anderen Runden plötzlich in der Haustür stehen, weil sie meinen, sie haben jetzt den Termin, obwohl der Termin erst in einer Woche wäre.
Oh.
Marsch gut.
Ja. Ja, Gott sei Dank, im Zeitalter von Handy schreibt man sich, ist das eh noch? Stimmt das eh noch an heute?
Wenn man ja,
wenn
das
man
tut,
denkt.
Ja.
Schiefgegangen ist
es nicht. Schiefgegangen weniger, aber verrückt. Ich habe eine Weihnachtssession gemacht, wo ich einen umgekehrten Turm im Plot drinnen hatte. Die Runde war zum Schießen komisch. Und im Endeffekt ging der Turm halt einfach statt nach oben, einfach umgestüpfelt ohne nach unten. Und das haben die Spieler halt nicht gebracht.
Okay.
Also verrückt, nicht unbedingt, aber tatsächlich. Ich meine, für unsere Bubble an Spinnern, tatsächlich natürlich war das recht beeindruckend. Ich habe 2004 tatsächlich, wie das Vierer-Telefon rausgekommen ist, mit Atma von Lisa tatsächlich hergeleitet in Essen. Und das war halt natürlich schon cool, abzumachen, dass der Typ einfach riesengroß ist. Weil er ist halt 2,9 Meter und schaut halt einfach aus wie ein Monster. Dann ist das halt schon cool, wenn einer mit einem tatsächlichen Urgesteinen von dem verhaut worden, halt dann selber an der Leitung. Das war schon geil, das war halt 2 Stunden Messe bei dir halt. Also war schon witzig.
Ich habe meine Spielercharaktere umgebracht.
Okay.
Ich habe eigentlich immer mit anderen Leuten gespielt und so habe ich dann kennengelernt, wie ich spiele. Und das waren immer so Min-Max. Ja, aber ich stelle mich genau dahin, dann reicht mich der nicht mehr, dann kann ich das machen und dann kann ich Sachen werfen.
Jetzt bringst du
noch andere Leute. Mein erstes DM-Erlebnis mit 2, die sich überhaupt nicht ausgekannt haben. Und sind dann so: Hey, da sind Hunde, die auf uns zulaufen. Ja, na, na, na. Sind sofort gestorben einfach und ich dachte, oh Gott. Und wenn dann die Zeit zurückgedreht und dann haben sie gesagt, okay, ich soll mich vielleicht da auf den Hang raufstellen. Und also, ja, dann habe ich gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach nochmal, das ist nicht passiert. Und vielleicht mein Fehler, weil ich das falsch erzählt habe oder sonst irgendwie, aber ja, das war schon sehr stressig. Also das sind die einzigen Spielercharaktere, die jemals gestorben sind bei mir. Das heißt, bei den zwei ist es
geblieben.
Crazy vielleicht nicht, weiß ich nicht. Wir müssen nie im Spielercharakter gestorben. Und ich habe gerade eine Runde Dread auf einer Messe geleitet und es ist noch nie im Spielercharakter gestorben. Wow. Ich habe mir gedacht, heute passiert, jetzt zieht irgendwo nach.
Ich kann das den Turm mal umschmeißen.
Ja, ich meine schon, ja. Viele sind vorbeigegangen und dann, als wollten dann fremde Leute spielen, dann habe ich gesagt, jetzt passiert nach. Die Spieler voll, nein, jetzt sind wir stehen.
Aber
einmal auf Wunsch einer Spielerin, weil sie quasi Kampagne fertig und sie wollte quasi aus dem Plot heldenhaft raussterben. Und dann habe ich sie ausgeplottet.
Es gibt 2 Situationen, die eigentlich jeder schon mal erlebt hat, und zwar das erste Aufeinandertreffen von einem Ork oder von einem ähnlichen Monster. Wie verhalten sich einzelne Spieler? Also einzelne Spieler mit einem einzelnen Monster. Man glaubt gar nicht, wie brutal manche Leute sein können, wenn sie im zivilen Leben Mutter sind. Muss ich mal anmerken. Und das zweite ist natürlich das, ich öffne die Türe oder ich gehe über eine Brücke und die Brücke, da fallen immer Kieselsteine runter. Man glaubt gar nicht, wie kreativ Leute sein können und was sie es hineininterpretieren. Weil unter dem Bach fließt Salzsäure. Habe ich schon gehabt. 3 Stunden lang spielen für 2 Meter.
Ja, ich habe auch mal geschafft, den Gewitter nur zu beschreiben, ohne zu sagen, dass der Gewitter ist. Die Spieler haben eine halbe Stunde gebraucht, um zu realisieren, dass es nicht irgendwelche magischen Effekte sind, die da aus dem Himmel erhellen, sondern dass es einfach ein stinknormales Gewitter ist.
Okay, dann muss ich hier mit offiziell sagen, ich habe absichtlich jemanden
hingebracht. Eine Spielercharakter.
Genau, eine Spielercharakter. Danke, ja.
Ich hätte noch was Visitenkarten.
Und zwar, da werdet ihr sicher auch alle zustimmen, um einfach meinem Player zu zeigen, dass der Endboss wirklich größer ist. Und dann ist er einfach mal vor ihnen gestanden und hat einfach den Finger auf den Erd bekommen.
Ja. Und wie ist das?
Und wie ist das?
Nein, so nicht. Das war eine Homebrew-Kampagne. Nein, aber ich habe dann natürlich die Story ein bisschen geändert und habe ihnen die Möglichkeit gehabt, ihn wieder zurückzuholen.
Das war der Trau!
Nein, nicht ganz. Seine große Liebe hat ihn dann irgendwie schnell noch geholt und hat ihn dann gerettet.
No.
Ja, aber das muss halt manchmal sein. Ich meine, die wollen halt alle immer sagen, ja, wir sind die Helden und wir müssen irgendwie schauen, dass wir retten alles und wir erreichen alles. Nein.
Und dafür muss ich bestehen, habe ich ganz gerne Redshirt-NPCs, die sich halt durchaus die Gegner zu den Spielern immer behaupten, sagen wir es gerade. Aber dann halt irgendwo, wenn es gefährlich ist, dann halt mal verletzt werden draufgehen, dass die Spieler realisieren, die Scheiße, das ist nicht so easy, wie sie glauben.
Genau.
Aber wie gesagt, wenn man DSA 1 spielt, steht eigentlich in jedem Abenteuer drinnen, Gegner, die Mitarbeiter, sage ich, deine Mitspieler am Arsch, töte sie. Fertig.
Genau.
So einfach war's.
Bei D&D hat tatsächlich eine Ratte gereicht, um einen Level 1 Magier mit einer Attacke nicht einmal auf Maximum zu töten.
Das ist ein Fisch. Oder so?
Das ist eigentlich jedes Viech gegangen. Tatsächlich immer kleine, auch Katze. Ja. Alles in Ordnung. W6 Schaden, dann mag ich auf maximal 4 Lebenspunkte.
Ja.
Blöd halt, ne?
Ja.
Was war der meiste Gänsehaut-Moment? Der größte Gänsehaut-Moment, den ich überhaupt
Ich spiele mit drei guten Freunden jetzt seit 2 Jahren die Dungeons of Drakenheim-Kampagne.
Liebe Besucher, ich spiele.
Servus.
Also Dungeons of Drakenheim, für die, die es kennen von der Dungeon Guild, ist so eine Third-Party-Geschichte. Und die mache ich ganz gerne. Ich spiele seit 2 Jahren. Einer meiner Charaktere ist Kleriker von der Kirche. Und ich habe der macht eigentlich in jedem Sachen, die seine Kirche nicht so gern sieht. Und die Kirche nicht so cool findet. Und dann ist die Priesterin der Kirche, die Kirche hat nur Priesterinnen als Oberhäupter, die Priesterin auf ihn zugegangen. Und wir hatten einen In-Game, 45 Minuten, wir hatten 45 Minuten In-Game-Streit. Beide haben geschrien, voll, also die Emotionen sind ohne Ende durchgegangen, bis man das dann aufgelöst hat und so In-Game. Und der Gänsehautmoment ist dann gekommen, nach der Session, also wir spielen immer so 8-9 Stunden, das ist so am Monat. Und nach der Session, wir sind beide von ohne das abzusprechen, aufeinander zugesagt, hey Peter, Martin, wir sind Freunde. Wir haben wirklich die Briefing gebraucht, weil wir voll in Rage waren. Das war wirklich ernste Emotionen. Das war heute noch der coolste Moment.
Alex, du denkst nach.
Ja, das Problem mit Gänsehaut tatsächlich, ja, vielleicht ist tatsächlich episch, ist das Problem theoretisch, weil ich mag ja auch Cthulhu sehr gern. Das Problem ist, dass tatsächlich echten Horror, Angst vor dem Spieltisch zu produzieren, meines Erachtens, meiner Erfahrung schlicht nicht möglich ist. Weil man ist halt tatsächlich irgendwie am Tisch und das war's. Was ich tatsächlich, das war keine Spielsituation, sondern eigentlich nur aus dem Worldbuilding heraus, als die sinngezeichneten Kampagne damals für DSA rausgekommen ist, gab es ja die Begleitromane und da halt tatsächlich auch die beiden Bände, Evan Hartmann von Lisa, Schwertkönig und Dämonenmeister. Und es war ja eigentlich die ganze Welt von DSA jahrzehntelang recht statisch, mit klitzekleinen halt Veränderungen und so weiter. Und wie dann tatsächlich auf einmal die, was ja Rache damit im Sternenfall noch mehr gekommen ist, in den Romanen auch der Vorgriff war auf die Kampagne und dass sie irgendwie einfach alle NPC umgebracht haben, die halt irgendwie relevant waren über Jahrzehnte, da habe ich gedacht, da war ich ja auch noch ein kleiner Putzi. Das war dann schon mal arg irgendwie. Aber im Spiel selber tatsächlich nicht.
Ich bin aber tatsächlich als DM nicht unbedingt das, was in der Geschichte passiert, sondern ich war echt mal so zwischendrin so, warum tut sich das Leute an? Nein, allererstes selbst was DM. Warum tut man das? Und dann hat sich eine Schaltung umgelegt, weil ich gemerkt habe, eine, die gerade das erste oder zweite Mal war, dass sie überhaupt keinen Paper gespielt hat, kommt gerade voll in ihren Charakter, hat voll die Ideen und war dann am Schluss so, kann man mir wieder spielen? Und dann war ich so, okay, deswegen.
Ja,
ich habe jetzt nur merkst, da kommt der Spaß ab. Und ich war jetzt ein Teil dessen, dass es der Person so taugt hat und die voll in ihrer Rolle aufgegangen ist. Das war wirklich so, oh, ich kann mich mal doch noch mal hier.
Ja, das ist das, was wir uns die meisten machen. Ich habe tatsächlich mal geschafft bei einer Runde, wir haben auf der Terrasse in der prallen Sonne gespielt, ich glaube 30 Grad im Sommer oder so, mehr. Ein Horror-Setting, nachts, Nebel, DSA-Bars, irgendwo die Monnenbrache mit dem Wirthof. Ich bin dann vergessen, dass ich auf der Terrasse Cover sitze. Das sind natürlich Sachen, wo ich sage, das passt mit unserem Feedback.
Sowas habe ich auch mal gehabt, und zwar LED-Beleuchtung auf kaltblau eingestellt. Und weißes Rauschen, also sprich immer fortwährender Wind, draußen 35 Grad plus, in der Wohnung 27 Grad und gefühlt 5 Grad minus.
Ja, das
wenn die Spielerin oder Spieler auf die diffuse Seite zu ziehen, das kann ja super, super gelegen. Habe gerade den Fall einer Freundin mittlerweile von mir, letztes Jahr im September bei der Gamers-Heilung in Tirol in Kelz, das allererste Mal bei mir auf so einem Leberset, so eine Stunde D&D, ganz kurz, eine Stunde schnell spielen. Das allererste Mal bei mir gespielt, noch nie vorher Kontakt gehabt, noch nie was gemacht. Mittlerweile ist sie dem Verein beigetreten, spielt in 4 Kampagnen, die wöchentlich spielen und ist heute gerade auf der Loricon, die da parallel läuft, in Seefeld, im Cosplay an unserem Stand. Und das war echt so von, von September bis heute, das ist so, okay, that escalated quickly. Das ist richtig cool.
Ja, würde ich sagen, haben wir auch bei ein paar. Ja.
Bei mir ist es definitiv, ich durfte ja im Zuge von Cineplex, wo der Film rausgekommen ist, dass jemand mit Cineplex auf Tour gehen und durfte dann zwei Wochen mit 50 Runden für Leute, die noch nie gespielt haben, leiten. Und da hatte ich, glaube ich, einen geilen Moment nach dem anderen, weil da waren echt viele Leute, die gesagt haben, endlich die Möglichkeit, es mal zu spielen. Und dann hatten echt so Leute, die teilweise gesagt haben, sie haben gesagt, ich habe keine Freunde und keine Möglichkeit nicht. Und ich dachte, okay, das ist der Moment, wo ich dann angefangen habe, okay, wir müssen irgendwie mehr Vereine organisieren, wir müssen mehr das anbieten. Und das Schönste an der ganzen Geschichte war, dass die Person, die uns engagiert hat, jetzt Teil vom Rolling Madness Podcast ist. Und das ist so mein Special Moment. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Vorbereiten. Du hast schon gerade eben gemeint, dass du mit Lichten und Effekten arbeitest. Wie schaut es von den anderen aus? Was macht ihr so alles?
Ja, Musik, Licht, Landscape, Soundeffekte. So vorbereitet wie ich eigentlich nichts. Also auch jetzt wirklich nur ganz grobe Story Arcs, weil ich spiele das eben eh immer irgendwas und machen halt auch immer irgendwas und eben damit nicht 70 Stapel fertiges Material dann vergammeln, also das bereitet inhaltlich wenig bis gar nichts. Sonst, wie gesagt, also ihr kennt das ja auch von Licht, Musik, Sound und Props, wenn es irgendwie sinnvoll ist, gerne anschauen und gleich das schauen, weil das einfach die Immersion massiv erhöht.
Also ich bin ja, wie gesagt, 2020 im Spielen, Herbst 2020 im Vienen. Und bei mir macht das so Sinuskurve und nähert sich gerade irgendwo hoffentlich bald am Optimum an. Also ich glaube, dadurch, dass es eine Softwareentwicklung gibt, Foundry, Roll 20, 1000 Module, 750 Maps, Lichteffekte, Steam Deck, per Knopfdruck schaltet sich Licht ein und aus, der Sound kommt, bis hin zu oh, es ist zu viel, ich muss wieder reduzieren, die Maps wieder erhöhen, wieder reduzieren. Props am Tisch, Miniaturen, jetzt habe ich, was sind 500, ah, 100 Miniaturen vielleicht, 200.
1000.
Mittlerweile habe ich Mordheim als Stadt nachgebaut, bin ich draufgekommen bin, dass ich das Ganze nie aufbauen kann, das heißt, ich komme nur auf. Also es macht nicht so, dann reduziere ich wieder aufs Minimum und sitze nur mit einem Zettel da. Und dann geht es wieder so nach oben, dann packt es mich wieder und wie gesagt, ich versuche mich gerade jetzt am Optimum anzunähern.
Also ich glaube, das Spannende ist eher das, also vor 30 Jahren oder 40 Jahren war das Erste, was man macht, Dungeons zeichnen.
Ja.
Und ich habe gefühlt zwei solche dicke Ordner gehabt, nur mit selbstgezeichneten Dungeons auf Karo-Papier. Ich bin im Sommer im Hof gesessen und habe nur Dungeons gezeichnet, die ich nie gespielt habe. Und mittlerweile, und Props für die jeweilige Session, ist mitunter ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt eine Kampagne habe. Es wird liegen lassen, es wird kaputt oder ähnliches, oder es wird einfach, gut, haben wir gekriegt, legen wir da rein. Also irgendwo muss ja die Wichtigkeit danach vorhanden sein. Und für einen Launcher ist das wieder komplett was anderes.
Da. Ja, mein Mann und ich haben uns auch extra einen 3D-Drucker zugelegt und haben selber Miniaturen ausgedruckt und haben voll die Augenkampagnen gemacht und jetzt ist es mittlerweile wirklich literally pen and paper. Ehrlich. Also beziehungsweise eigentlich Handys, weil mit den Apps, die es heutzutage auch gibt, brauchst du eigentlich nicht mehr wirklich viel. Flo, du hast uns sogar was mitgebracht.
Ja, ein Handout sozusagen. Weil es ja drum gegangen ist, dein erstes Mal als DM, ich habe die Karte ausgegraben, die ich damals gemalt habe. Und ich bin ja ein Idiot. Wenn man zum ersten Mal DM bietet, es sich an, man nimmt einfach eins von den tausenden vorgefertigten Geschichten, die es schon gibt. Ich habe mir gedacht, ich mag Werwolf. Ich schicke sie irgendwo hin, sie müssen rausfinden, welcher dieser Bewohner ist der Werwolf, wer nicht, und jede Nacht wird er gefressen. Und ich habe meine eigene Karte dafür gemacht. Da muss ich dazu sagen, ich bin nicht sonderlich gut im Malen, ich bin nicht sonderlich gut im Paint, deswegen hat die Karte dann so ausgesehen, es sind eh nicht viele Leute da. So, das war meine Karte mit lachender Sonne, mit Bergen und genug, dass man nicht weiß, wo man ist. Das war alles. ich habe es am Anfang auch nicht gewusst, warum habe ich dann schon ein Viereck?
Ja, bitte!
Was ist wirklich das?
Bitte, Flo, kommt bitte noch in die Kamera halten.
Kommt der auch? Als Kamera?
Also,
was ist das Viereck?
Das ist das Inntal, oder?
Also ich finde das wunderschön.
Also das könnte Sonnenkartköpfel sein.
Der Mond von Alexander Mond.
Also ich habe das in Paint gemacht.
Ja, dafür ist das Wahnsinn.
Und dann
ja.
Online DM mit Leuten, die irgendwie auf die Welt gestreut waren. Und da gibt es dann immer, dass man das Gitter anbaut, dass man sich bewegen kann. Da habe ich mir gedacht, okay, so groß muss das Gitter sein. Das heißt, wenn man das Gitter genau da anpasst, dann...
Ah, ja, okay. Was
haha, voll klug. Ja gut, nur dass man es weiß, ich habe inzwischen dazu gelernt, man kann sich Programme kaufen für 20 Euro. So schauen meine Maps heute aus.
Also ich finde das Intal schöner.
Also mehr Herz, mehr Fuhr dabei, aber ich kann es gerne mal auf jeden Fall so zum Zug vergleichen.
Ich habe sicher noch handgezeichnete Maps da haben, irgendwo ja,
liegen. Die haben alle.
Ja. Nein.
Ich habe handgezeichnet. Ich denke immer noch mit der Hand meine Maps. Zwar mittlerweile auf dem Tablet, aber dadurch, dass ich weiß, wie man Karten zeichnet, weil ich das vor Jahrzehnten mal gelernt habe in der Schule, baue ich nicht mehr Ausbildung. Zeichne ich meine Karten selber, plus ich mag historische Nachkarten. Das heißt, ich hole mir historische Karten aus Vorlagen. Und arbeitet in dem Stil zum Teil die Karten meines Spielers aus.
Warum noch Vorlagen? Ja, beim allerersten, ihr Basen jetzt, ein Investigator, nordisches Dings. Und wir waren jetzt noch in Schweden. Und da gibt es eine Story, ein Gerücht über eine Kartenbügel. Und ihr habt einfach eine historische Karte genommen und gesagt, das hat ihr.
Eine historische europäische Karte, nicht nach Aventuria passen.
Ja, ja. Gut.
Für Call of Cthulhu nehme ich tatsächlich die historischen Karten, die ich habe. Aber DSA kann ich sie nicht nehmen und die mal fürs Team nicht machen.
Grundsätzlich, ich liebe AI für Bilder. Ja. Weil du kannst sofort jedem NPC ein Gesicht geben, das sogar ein bisschen in diesem Stil hat, wo das, ja. In dem das Regelbuch ist. Arthur gibt mir nicht recht. Ist mir egal, kannst du mal spielen mit mir, ich habe nämlich ganz viel Bühnenarbeit mit zwei Abenteuern, die ich bis jetzt gemacht
habe. Bei uns immer runter, wir benutzen auch so ein Bär-Bühner, aber ich weiß nicht, es ist so zweischneidig.
Ja,
Also ich werfe mal ganz schnell Werbung rein für einen guten Podcast, wo dieser Riot-Verein diese Diskussion AI pro und contra gut abhandelt. Hört's mal rein, dann wird nämlich genau das diskutiert.
Hab ich schon gehört. Ja.
Drachentöter.
Aber ich hätte noch einen Zuschauerkommentar zur Vorbereitung.
Ja,
ich habe meine Battle Maps mit Lego gebaut.
Wow,
ja. Das ist sogar
interaktiv.
Da hat es vor vier Jahren, oder nein, vor sieben Jahren hat es eine Gruppe gegeben, die ein eigenes Rollenspiel entwickelt haben für Lego.
Das hat mich inspiriert, Das war nämlich vor acht Jahren.
Und was vor acht Jahren schon wieder, es ist zeitverrennt.
Also ich nutze die Minis oft einmal, je nachdem, ob ich gerade Lust habe oder nicht. Also ich habe die Lego-Mini-Reihe und dann noch ein bisschen ein paar Ergänzungen. Gerade für das Helden ganz gern. Die ganze Karte ist so anstrengend.
Ich hatte Spaß dabei.
Ja,
das ist das Wichtigste.
Was wäre der allererste Rat, der euch anfällt, den ihr eurem selbst von damals, kurz bevor euer DM-Spiel anfängt, das erste gegeben hätte?
Was hätte mir vor fünf Monaten?
Ja, genau.
Ja.
Ich glaube, es war nicht gescheit, mit Basen zu beginnen, weil ich war nicht regelfirm. Das heißt aber, ich habe improvisieren können, dass es keinem aufgefallen, weil keiner kennt Basen in der Runde, weil ich es bis jetzt gespielt habe. Deswegen ist es voll nicht auf, wenn ich es falsch mache, aber es löst einem ein bisschen von diesem, okay, mach jetzt alles richtig und so weiter, wenn man das System wirklich kennt. Und das andere ist Dinge begrenzen. Wo können Spieler hin, wie weit können sie ausbranchen und wie weit nicht? Wie viele Möglichkeiten gebe ich ihnen, weil ich kann das Ganze in einer Stadt spielen lassen und es wird absolut übersichtlich und ich kann das Ganze in einem Dorf spielen lassen, wo es eh nur diese 20 Häuser gibt, wovon 15 Häuser nur von irgendwelchen Bewohnern bewohnt sind, wo sie jetzt auch nichts so tun können, was hat das Ganze sehr viel kompakter macht.
Also das mache ich heute in einer Session so, dass ich sage meinen Leuten, hey, Sandbox, ja gut, aber das ist die Grenze. Wenn ihr jetzt über den Kontinent woanders hinfahrt, über mit einem Schiff, dann spielen wir was anderes. Ja? Also damit das einfach schon vorher geregelt ist. Als Tipp zu meinem voriges vor DM, vielleicht keine Stories bauen, sondern Encounter bauen.
Ja.
Also das mache ich heute halt nach Erfahrung ein bisschen so. Wie gesagt, die Spieler, meine ersten Spieler sind rechts abgebogen, links wäre der Goblin-Überfall gewesen. Na, heute gibt es einen Goblin-Überfall, somewhere, und wenn er mir passt, dann passiert er somewhere. Und egal, ob sie rechts, links abbiegen oder sonst was.
Ja.
Also das ist ein Wahnsinnstipp, wenn man das einmal verinnerlicht hat, dass man sagt, man hat Encounter, wo die passieren, Story, setzt sie ein.
Genau.
Ich glaube, das Wichtigste ist, die Ansprüche an sich selbst massiv runterzubrechen, weil, so wie du auch schon gesagt hast, die Spieler sind mit allem zufrieden, schon einmal am Tisch sitzen. Und das ist einfach das Wichtigste. Am Ende zählt nicht nur, dass die Spieler ein gutes Erlebnis haben, sondern auch der Spielleiter oder die Spielleiterin. Und dann ist die perfekte Runde. Und das kann schon mit sehr wenig passieren. Man braucht nicht mehr Regelwerk oder Würfel oder ähnliches. Das ist das. Es geht ums gemeinsame Geschichte erleben und das muss man transportieren.
Ja, aber man sitzt ja gemeinsam und baut ja gemeinsam die Geschichte. Mhm. Und das ist eben, sobald man dieses gemeinschaftliche Gefühl am Tisch generieren kann, dann ist das eh schon die Hagemitte.
Ja, aber es ist natürlich das aufgrund der jetzigen Situation, dass sehr viele Videos gibt, wo das gezeigt wird, wie man das korrekterweise macht, natürlich gleich mal das Bild ziemlich stark falsch darstellen kann. Also,
ja, wir brauchen nicht drüber reden, dass ein Matt Mercer uns
genau
ein bisschen in den Schatten stellt.
Aber es wird halt für viele als Baseline gesehen und das ist ein großes Problem eigentlich. Es ist wurscht, ob das jetzt D&D betrifft oder zukünftigerweise dann Deckerhardt oder wie es heißt.
Ja.
Oder einfach nur die Art und Weise, wie man leitet. Es ist nicht so, wie man es im Fernsehen sieht. Das ist das Wichtigste.
Ja, das soll ich ja nicht eher wissen, nicht immer so wie im Fernsehen.
Ja, aber sehr viele Anfänger nicht.
Ja, man muss ja den Leuten auch klar kommunizieren, dass es nicht so ist. Mhm. Und durch die ganzen Sachen nimmt jeder, dass es gegeben hat, dass es geht auf der Art.
Mhm.
Und wenn du da nicht rankommst, hast du halt ein Problem, weil du die Erwartungshaltung deiner Spieler nicht erfüllst. Und auch wenn du vorher mit ihnen redest, das nimmt keiner so wahr. Und viele Spieler, die zuerst spielen, realisieren auch nicht, wie viel Arbeit du als Spielleiter wirklich reinstecken musst. Und du kannst da grob rechnen, pro Spielstunde Minimum 2 Stunden Vorbereitung. Wenn du jetzt nicht, wie schon erfahrener DM bist, ein paar Encounter hast und den Rest dazwischen improvisierst.
Weil wir brauchen nicht darüber reden, da kommt es mir auch zu stimmen, dass das eine Schauspielerei ist. Aber das sind ja im Endeffekt auch alle Voice Actors, also halt wirklich gelernte SchauspielerInnen. Also das ist halt wirklich doch ein anderes Kaliber.
Definitiv.
Ich würde generell sagen, erstens einmal meinem damaligen Spielleiter, ich brauche nichts mitgeben, ich war 10, glaube ich, also mir war eh alles wurscht. Da war eher lustiger, dass es mal was Neues gegeben hat. Erstens, dass du völlig recht, das nicht overthinken, es ist ein Spiel. Und tatsächlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es Pen & Paper Tutorials gibt auf YouTube und Co. Ja, von mir aus, wenn irgendeine Regel so komplex ist, aber dann spiele ich das System gleich gar nicht oder lasse die Regel weg, wenn sie so kompliziert ist, dass ich ein Tutorial brauche, um es zu verstehen. Da ist dann irgendwas daneben gegangen. Aber was soll ein Tutorial hinsichtlich Spielen und Spielleiten bringen? Von mir aus, ja, ein Brettspiel soll gerne erklärt werden. Alles gut, ja, oder ein Painting-Tutorial. Aber es hat ja jeder seinen völlig eigenen Spielstil. Jede Gruppe, jeder einzelne Spieler, jeder Spielleiter, ich empfinde das als Bullshit, sich da anzuschauen, wie spiele ich richtig Rollen, Klammer auf Spiel, Klammer zu. Da gibt es kein richtig und kein falsch.
Also ich bin ein bisschen, muss ich fast ein bisschen dagegen halten, weil ich ganz großer... aber das ist eine ähnliche Diskussion, die wir schon gehabt haben. Da trifft genau 15 plus Jahre Erfahrung auf 5-4 Jahre DM-Erfahrung und anderes Großwerden mit dem Rollenspiel. Also ich bin durch YouTube-Tutorials zu dem Spielleiter geworden, der ich heute bin. Ich bin aber super reflektierender Mensch, der sich Tutorials anschaut und sich aus jedem Tutorial die Sneaks rausnimmt, die Dings rausnimmt, die er kriegt. So wie diese, ihr habt es gerade alle genickt, wie ich gesagt habe, bau mal Encounter und nicht Stories. Ja, wo soll ich es herhaben? Ich habe es aus einem YouTube-Tutorial. Sonst hätte ich es nicht gewusst. Wer soll mir das sagen? Also man muss es irgendwo lernen quasi. Und das mache ich mit YouTube.
Und vom Norbert.
Trial and Error.
Ja.
Und vom Norbert.
und vom Norbert. Aber die, Entschuldige, die Trial-and-Error-Phase, die hat jetzt ihr. Die brauche ich nicht mehr machen. Ich bin einfach schneller, Entschuldige.
Ja, ich würde sagen, ich bin halt besser.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich kann mir halt aus der Erfahrung, die ihr alle schon gesammelt habt, kombiniert dargebracht hier, dann hole ich mir die raus.
Natürlich, deswegen ist ja auch gut, dass es solche Sachen gibt. Fernsehen, sage ich jetzt mal, zu sehen gibt mit der Menschen 20 und Critical Role und so weiter. Und man kann sich immer Ideen holen, weil, seien wir uns ehrlich, auch die Geschichten, die wir schreiben, haben wir in irgendeinem Anime oder was weiß ich,
oder in einem oder griechischen Mythologie.
Genau, Geschichte. Wir schnappen uns alles, was irgendwie, was wir verwenden können. Natürlich aus allen verschiedenen Geschichten. Und warum nicht auch das DMen abschauen?
Ich habe das tatsächlich eher darauf bezogen, jetzt nicht Tipps zum Vorbereiten, sondern dieses, es gibt wirklich Tutorials, wie spiele ich richtig. Und das finde ich jetzt halt irgendwie...
Ja, ich meine, es gibt ja auch das Spielleiter-Handbuch von Dungeons and Dragons.
Vorragendes Buch.
Ich habe es noch nie gelesen.
Ich habe ja eine Zeit lang auch gecoacht, Leute, die DMen wollen und sich nicht trauen, eben um ihnen die Angst zu nehmen in erster Linie. Weil das ist halt, glaube ich, das, wie du auch gesagt hast, das Medium, du hast so viel zum Schauen, du musst so vieles koordinieren, du musst so vieles managen. Und gerade wenn man halt aus dem Management-Bereich kommt, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber im Endeffekt bist du als DM einfach ein Spielleiter oder Spielleiterin und musst das Spiel leiten. Das heißt, es ist wichtig, auch gewisse Regeln zu können, aber selbst ein Matt Mercer nimmt das Buch und schaut nochmal nach. Also wir haben, man muss nicht alles merken. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, dass ich meinem Ich von damals sagen würde, mach dir keinen Stress, du brauchst jetzt nicht alles wissen, sondern wir haben eh, die meisten haben eh einen Laptop vor sich und man hat halt so eine Tabs offen, wo man schnell nachschauen kann und ich glaube, das nimmt auch mal die größte Angst.
Ja, oder man macht es halt dann ein bisschen flexibler.
Ja, meistens oder die Regel ist halt wurscht.
Oder man hat dann Regelfetischisten dabei.
Ich werde mal nicht auf einer trotzdem recht.
Ja, und ich meine, eines dürfen wir auch nicht vergessen, wir spielen ja meistens mit unseren Freundinnen und Freunden. Und die sind ja dann auch, ich meine, außer man spielt hier mit fremden Leuten, aber meistens spielt man doch in einem eher sichereren Space. Und wenn man da mal Fehler macht, dann sind da um Spaß zu haben. Ja.
Ich habe noch einen letzten Tipp, weil ich noch nichts gesagt habe. Ich kann mich sehr anhängen bei dem Scheiß dich nicht an, es wird schon werden.
Finde ich super. Genau.
Was für mich noch recht wichtig wäre, zu wissen gehabt zu haben sein, die Motivation.
Und ohne sein war es wichtig.
Der Helden.
Bitte nicht beim Deutschunterricht.
Die Motivation der Helden ist Aufgabe der Spielenden, nicht von dir.
Ja.
Ich habe mal einen super tollen. Da ist ein Dungeon, da muss man da reingehen und da, und da steht jemand davor und sagt, aha, ihr schafft es nicht durch meinen Dungeon. Und meine Helden haben dann gesagt, so, ja, okay, vielleicht nicht, wir gehen. aber das war mir ganz, alle Vorbereitung. Und ich habe gefragt, ja, was sollen wir jetzt machen? Also, geht halt rein. Und ich habe dann gelernt, so, sagt den Spielern vorher, sie müssen sich überlegen, warum will dein Charakter jetzt dieses Abenteuer lösen? Warum will er dorthin? Warum will sie jetzt das Schiff nehmen? Das muss von Ihnen kommen, nicht von mir.
Aber die Frage musst du stellen.
Ja.
Das ist unglaublich wichtig, weil das war mein erstes Spielerlebnis, das war ja kurz vorher. Und zu mir ist gesagt worden, ja, such deinen Charakter aus. Ja, du musst noch Fandalin. Und ich habe dann Baden, Elfen Baden gehabt, der noch Fandalin wollte. Und ich habe mir die ganze Kampagne über die Frage gestellt, warum? Wieso ist dieser Charakter? Es gibt null Weiß, keine Ahnung. Die Frage muss man stellen. Dass der Spieler das dann überlegt, irgendwie, das, du musst es antauchen quasi. Das ist so Personal Quest, überleg da. Überlegen wir uns gemeinsam an. Also. Das ist unglaublich.
Du brauchst den Grund, dass die Charaktere was tun, der auch die Spieler mitnimmt und abholt. Oder die Spieler haben sicher seine Motivation, dass sie sagen, hey, ich will mit meinem Charakter das machen und du lieferst die Story dafür.
Und ganz wichtig. Bei One-Shots sollte das schon draufstehen beim Charakter.
Ja, genau.
Ja, genau. Das wird oft vergessen und auch von großen Systemhäusern nicht gemacht.
Ja. Oder du hast einen One-Shot, der so ist, dass der Charakter einfach, wie es bei Kudu zum Beispiel schön geht, du stolperst in die Situation drin, das passiert halt einfach.
Ja, natürlich.
Um dich herum, natürlich. Du kommst eh nicht drauf, weil du halt in die Eigenschaft hineingezogen bist.
Das ist zwar das Panel über die Apps, aber ich möchte kurz, weil wir auch alle sicher SpielerInnen waren, was war euer schönster Spielermoment? Spielerinnen.
Tatsächlich das erste Mal. Das war halt wirklich völlig was Neues. Ja, ja, diesmal spielen. Diesmal spielen. Nein, es war halt wirklich was völlig Neues. Ich war erstens halt noch ein Kind und man war halt anderes gewohnt. Und dieses Konzept, ich brauche eigentlich gar nichts außer ein Hirn und Karo Papier. Ganz wichtig. Das war halt einfach Neues und das war eigentlich auch tatsächlich das, was mich wirklich in diesen ganzen Nerdismus eigentlich hineingezogen hat, den ich ja jetzt, meine Frau kann ein Lied davon singen, halt auf alle möglichen und unmöglichen Arten auslebe. Also ich sammle irgendwie eh alles, was es gibt. Nein, also das war der Anfang und ist nicht das Ende.
Bei mir war es so, dass das erste Aufeinandertreffen war, ja, da gibt es eine schwarze Box, das müssen wir spielen und dann mache ich auf und wo sind die Bodenpläne? Das erste Mal, aha, okay, gibt es keine Bodenpläne.
Doch, da ja. Ist er drin gewesen.
Nein, es doch. War in der ersten Box kein Bodenplan doch. Dabei, es war nur ein Plan des Schicksals.
Der Plan des Schicksals, der Nockerte,
aber ja. Der Nockerte, da ja. War nichts drinnen. Also sprich, kein klassisches Aufkloppen, Mandel, Mananas, Schirm und fertig. Und kurz darauf eben haben wir Traveler angefangen zum Spielen und da war das Thema mit, ich baue mir mein Raumschiff, wie ich es haben möchte. Und das war so das erste große mit, endlich kann ich Captain Kirk sein. Oder Captain Future.
Vielleicht die Erkenntnis als Spieler, also wie in den Verein als normales Mitglied eingetreten bin, war ich auch mein erstes Kennenlernen von anderen Regelwerken. Ich habe D&D angefangen und für mich als Spieler ganz klar, D&D ist. Brauche nicht mehr, damit kann ich alles, das ist super, super. Und dann war ich beim ersten RPG-Treff, von dem wir im Verein gehabt haben, bei der Liga, wo ich dabei war, und ich habe bei der Anime Road Crushers gespielt, quasi Honey Haste mit Ziegen.
Ah, cool.
Und ich habe gedacht, okay, Regelwerke machen voll Sinn. Es gibt mehr als D&D und diese Erkenntnis auch als Spieler quasi zu haben.
Regelwerke, Road Crushers, sondern auch vier Seiten.
Ja, genau, Regelwerke.
Bei mir, das war vor Ewigkeiten, meine Spielleiterin gesagt hat, ich soll keine weiblichen Charaktere mal mehr spielen, weil sie das Gefühl hatte, ich werde Frau am Tisch. Sie ist damit nicht klar gekommen, dass ich die Rolle auch mal zu gut gespielt habe.
Das hätte ich
nicht. Ich habe das
noch mal gehört. Ich weiß nicht.
Für mich als Kompliment.
Ja, absolut. Ich mache einen
Aufschluss. Okay. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich wurde von meinem DM geblueballt.
Okay, was?
Ich habe mal einen Charakter gemacht, 16-jähriger Tabaxi, Artificer, der gerade so in die Welt hinausgeht, der das erste Mal die Heim verlässt und dann muss man schauen, wie ist die Welt. Also ich komme mir ganz zurück mit ihrem Körper und ihren Fähigkeiten und was ist der Fluch vom Tiefling sein, was ist einfach. Und ich wollte das so dringend ausleben und die Kampagne ist einfach nicht weitergegangen. Die hat dann in der Mitte aufgehört und ich war so, meine ganzen Mitspieler wissen noch nicht mal, dass ich ein Tiefling bin, ich glaube mal, dass ich bin ein Mensch und ich habe es eigentlich ausspielen können. Ah! Ja. Und dann kam die nächste Kampagne, Curse of Sprat. Ich habe den wiedergeborenen Tabaxi gespielt, nämlich den Akzent von Gestivele Gabe. Der ganze Warum lebe ich ein zweites Mal? Das heißt, die Uni, der Tiefling, der jetzt kommt ins Leben und was ist alles vor mir und wer hat immer so geschaut, okay, was ist alles hinter mir, warum lebe ich überhaupt noch, was ist mein Sinn? Und dann haben wir die Kampagne gespielt für fast 2 Jahre und es war immer so diese Frage, warum mache ich das? Das ist vielleicht, okay, das eine Mal noch, das letzte Mal gehe ich jetzt noch in den Krieg, das letzte Mal in die Schlacht. Und dann war Schrat geschlagen und neben mir mein Freund ist zu Staub zu zerfallen, denn das war sein Ziel, Schrat zu schlagen und mein anderer Freund ist neben mir gestanden. Und dann kam vor mir die Göttin, die mich noch hergeschickt hat, gesagt, so gut, du hast erledigt, was du zu erledigen hattest, komm zu mir. Und hat seine Dinge abgelegt und gesagt, danke, dass du mich auf meiner letzten Reise begleitet hast. Wir sind in den Nebel gegangen.
Oh.
2 Jahre und endlich ein gutes Ende hier.
Ich habe halt gedacht, ich bekam sich ganz bei mir was an.
Like, subscribe.
Ich habe es, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal in Videos von uns erzählt. Und das bleibt einfach mein Lieblingsmoment. Das war der Moment, wo ich verstanden habe, das ist wirklich jetzt ein Raum, in dem ich Sachen ausprobieren kann. In dem man Regeln nicht gelten, in dem man nicht zurückhalten muss. Und das war der Moment, wo mein Charakter, sie wollte eigentlich eine göttliche Eingabe haben mit Kräutermischungen. Ja, es ist dann für einen Drogencocktail geworden und es war noch Drogen. Man weiß, okay, ich nutze die Situation. Also das war der Moment, wo ich wusste, okay, ich kann jetzt machen, was ich will. Das war so befreiend. Und seitdem liebe ich keine Becher. Ja, aber das hat jetzt nicht hoffen können.
Aber ich finde, das ist die wichtigste Erkenntnis überhaupt.
Ja.
Eben, dass man den Safe Space hat und dass man den ausnutzen soll.
Ja, das auf jeden Fall. Wir beenden mal diese Selbsthilfegruppe hier und gehen mal den Spiel rum und sagen, wer von euch hat
es
schon mal geendet? Oder?
Ja.
Wie war euer Moment?
Bis jetzt das 1 Minute. Also ich war als Teenie mal mit 15 oder so D&D 3.5 DM'd. Und es war schrecklich, weil alle meine Spieler aus Prinzip nicht machen wollten, was ich immer überlegt habe, alles das ganze Dorf anzünden, alle umbringen etc.
Ja, Mörderhobos.
Wir haben es dann gelassen, ich habe gesagt, ich DM nie wieder im Geldgeber und dann habe ich einfach angefangen beim Nachzudämmen und da bin ich jetzt.
Ich war 14 oder so, es war besser. Ich mache 14-jährige Jungen. Also.
Extra zu 6 Euro.
Die Schankmeldung.
Das alles anzünden.
Ich bin vor 7 Jahren Traveler geleitet und es war halt lustig, weil meine Spieler dann angefangen haben, sich zwischen den Sessions ihre eigenen, also gegenseitig das Schiff zu klauen, das komplett umzubranden und dann einfach weiter zu benutzen als Gruppenschiff.
Urgeil. Ja, dann sage ich danke euch auch allen. Gibt es noch Fragen?
Fragen los.
Wo findet man euch?
Da vorne.
YouTube!
Ja, QR-Code!
Innsbruck!
Wow!
Wir haben unseren Vereinsaufenthalt in 18 Bezirke gewählt. Da brauchen wir diesen beiden Vereinsaufenthalt und sonst
Also heute und morgen da vorne irgendwie so in dieser Pen and Paper-Reihe und uns sonst in Innsbruck online auch, unserer Vereins-Homepage, auch auf YouTube mittlerweile. Wo wir unsere Talks von unserer eigenen Rollenspiel-Convention auch online tun und machen. Und wen das interessiert und gerne auch in Innsbruck machen möchte, einmal 25. April nächsten Jahres ist es wieder soweit, die Incon startet.
Genau zu meinem Geburtstag.
Ein Grund mehr.
Ein Grund mehr.
Ja, so findet man dich.
Mich findet man auf jedem Podcatcher dieser Welt. Und YouTube und Instagram und so weiter.
Soll ich dir den Roller folgen?
Nein, brauchst du nicht, aber ich würde sagen, Drachentöter spricht für sich selbst.
Ja, wir sind ein YouTube-Kanal und haben uns zum Ziel gemacht, alle analogen Spielergruppen ein bisschen näher heranzuführen miteinander. Also wir haben nicht nur Rollenspiel und RPGs, sondern eben auch Wargaming, Miniaturbemalung, TCG haben wir auch schon Abfolgen gehabt. Wir suchen uns interessante Gäste aus der Nerd-Szene und quatschen mit denen über immer ein bestimmtes Thema. Es sind auch Rollenspiel-Talks dabei. Und morgen machen wir tatsächlich einen Workshop zur narrativen Charaktererstellung, falls irgendwer Lust hat, da um 11 Uhr.
Last but not least, Rolling Madness, jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und Nerdsisters, jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, jeder hat mal klein angefangen als DM. Viel Spaß noch.
Danke.
Sehr schön.
Cool.
Thank you.